NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Festakt in Leipzig. Die SPD feiert ihren 150. Geburtstag. Wir berichten und kommentieren. Terrormord in London. Premier Cameron spricht von einem Angriff auf Großbritannien. Mehr Wettbewerb. Die EU will Europas Seehäfen stärken. Deutsche Bank. Die Doppelspitze will mehr Zeit für den Kulturwandel und Nachruf auf Georges Moustaki. Der Liedermacher starb im Alter von 79 Jahren. Und wir beginnen in Leipzig. Ferdinand Lassalle und August Bebel, Friedrich Ebert, Otto Welz und Willy Brandt. Die SPD hat viele gewichtige Namen vorzuweisen in ihrer langen Tradition und einige wichtige Siege. Der 8-Stunden-Tag gehört dazu und auch das Frauenwahlrecht. Die SPD ist heute 150 Jahre alt geworden. Sie ist damit älter als jede andere Partei in Deutschland. In Leipzig, wo alles begann vor 150 Jahren, haben die Sozialdemokraten heute Geburtstag gefeiert. Mit 1600 Gästen aus 80 Ländern und viel Prominenz auch aus den anderen Parteien. Über den Festakt berichtet Georg Schwarze.
We'll walk hand in hand.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Es war, wie Peter Struck es einmal geschrieben hat, die mutigste Rede, die je in einem deutschen Parlament gehalten wurde.
Gewandhaus zu Leipzig. Der Bundespräsident erinnert an eine der Sternstunden deutscher Sozialdemokratie, an Otto Welz, der Hitlers Ermächtigungsgesetz entgegentrat. Ein Otto Welz, den Gabriel auf dem Festakt später einen der vielen kleinen Leute nannte, die Großes in diesem Land bewirkten.
Willy Brandt, der Deutschland mit seinen Nachbarn aussöhnte, war der uneheliche Sohn einer Verkäuferin im Konsum. Und Gerd Schröder, auch ein Mensch aus, wie soll man das sagen, Gerd, aus einfachen Verhältnissen, fand den Mut, Deutschland aus der Agonie zu führen und bewahrte das Land zugleich vor einem verheerenden Kriegsabenteuer im Irak.
Da war nicht nur dieser Gerd Schröder bewegt, der da in der ersten Reihe neben Altkanzler Schmidt saß. Frankreichs Staatspräsident Hollande applaudierte auch Kanzlerin Merkel, die der SPD-Chef in Leipzig begrüßte als Sinnbild, dass heute anders als früher zwischen Parteien nur Konkurrenz, nicht mehr Feindschaft herrscht. Beim 100. Geburtstag sei das noch anders gewesen.
Heute dagegen sind mit dem Herrn Bundespräsidenten, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages und der Frau Bundespräsidentin und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts die höchsten Repräsentanten. Was habe ich gesagt? Bundespräsident, ich bin der Zeit voraus, Frau Merkel. Aber dass jetzt keiner glaubt, das sei bereits eine Verabredung zwischen uns.
Da schmunzelte auch die Kanzlerin, die dann interessiert hörte, wie Frankreichs Präsident Hollande die SPD als Vorbild für Europas Politik nannte.
Die Werte Freiheit, Demokratie, Fortschritt, diese Werte der Sozialdemokratie sind auch die Mittel, mit denen wir Europa voranbringen müssen.
Da klatschten sie im Saal und Merkel, die die SPD zuvor per Gastbeitrag als streitbare und unbeugsame Stimme der Demokratie Deutschlands gewürdigt hatte, schmunzelte schon wieder. Bundespräsident Gauck jedenfalls stimmte den sozialdemokratischen Dreiklang Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit an, um sich dann ebenfalls dem Agenda 2010 Mut dieser großen Volkspartei zu widmen.
Ich weiß, so etwas ist innerhalb der Parteien nicht populär, aber wir haben es erlebt. Gerade solche Entscheidungen waren oftmals verantwortungsbewusste Entscheidungen für das ganze Land.
Nicht das ganze Land, aber das gesamte Publikum applaudierte, darunter Parteimitglieder, der älteste seit 86 Jahren in der SPD. Einer Partei, sagt Gabriel, die vielleicht Fehler gemacht habe, sich aber nie so sehr schämen musste, dass sie den Namen SPD hätte ändern müssen.
Deshalb sage ich, die SPD ist seit 150 Jahren das Rückgrat der deutschen Demokratie. Sie ist die demokratische Konstante in der Geschichte unseres Landes.
Und viele schickten Glückwünsche. Allein 1600 Gäste aus 80 Ländern waren eingeladen ins Gewandhaus zu Leipzig, in die Stadt, wo 1863 mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins alles begann. Wir wollen mehr Demokratie wagen, rief Willy Brandt einst aus. Sigmar Gabriel erneuerte diese Idee. Wir wollen wieder mehr Demokratie wagen, sein Motto für ein Deutschland, das europäisch denke.
Europa braucht einen zweiten Anlauf. Es muss demokratischer und sozialer werden. Man könnte auch sagen, sozialdemokratischer.
Da nun klatschten vor allem die Gäste, die Franz Müntefering einst die Rechtgläubigen genannt hatte, die Genossen. Und Gabriel zitierte einen alten Sozi, Karl Richter, der zu seinem 100. Geburtstag diese Devise ausgab.
Du musst das Leben nehmen, wie es ist, aber du darfst es nicht so lassen. In diesem Sinn, alles Gute. und vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Jörg Schwarte berichtete. Mit großem Stolz blickt die SPD zurück auf ihre lange Tradition. Dabei dürfte der Blick nach vorn in die nähere Zukunft deutlich nüchterner ausfallen. In allen Umfragen zur Bundestagswahl dümpelt die Partei klar unter der 30%-Marke. Und wenig spricht derzeit dafür, dass es im September reichen könnte für einen Kanzler Steinbrück. Wie steht die SPD da, 150 Jahre nach ihrer Gründung? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Die Geschichte der deutschen Demokratie kann ohne die grundlegenden Beiträge der SPD nicht erzählt werden. Keine andere Partei darf das mit so gutem Gewissen und so uneingeschränkt für sich in Anspruch nehmen wie die SPD. Ein Blick auf ihr Erbgut, die DNA, macht das evident. Zu ihren historischen Verdiensten gehört auch, dass sie den Satz »erst das Land, dann die Partei« immer wörtlich genommen und als politischen Auftrag begriffen hat. Zu ihren größten Leistungen in der Geschichte gehört, dass unter ihrer Führung die Konkursmasse des Kaiserreichs 1918 beherzt und mit der Waffe in der Hand in die Weimarer Republik überführt wurde und dass ihr Mut und ihre Kraft ausreichten, 1933 laut und deutlich Nein zu sagen. Wer eine solche Geschichte hat, müsste eigentlich vor Vitalität platzen. Dass dies seit Jahren nicht mehr der Fall ist, hat mit einer anderen Seite der Partei und ihrer Psychologie zu tun. Da ist zum einen die langsame, aber stetige Austrocknung ihres Quellgebiets, das Ende des Milieuschutzes. Und zum anderen, wichtiger noch, ihr Leiden an der Macht. Regieren ist der SPD oft genug peinlich gewesen. Jener umstandslose Pragmatismus der anderen Volkspartei, der die Union zur erfolgreichen Kanzlermaschine gemacht hat, ist der Programmpartei SPD völlig fremd geblieben. Und das ist ja auch der Grund, warum Kanzler wie Helmut Schmidt und Gerhard Schröder im tiefsten an ihrer Partei gescheitert sind. Erfolgreiches politisches Management war der SPD immer zu wenig, wie überhaupt der Partei die Nähe ihrer Kanzler wie Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder zu den Erfolgseliten des Landes immer etwas verdächtig war. Einem treffenden Wort zufolge fiel und fällt die Partei immer dann in eine Art Betriebsratsrolle der Gesellschaft zurück, wenn sie doch eigentlich einen guten Geschäftsführer stellen könnte. Aktuell merkt das gerade Peer Steinbrück, der sicher einen passablen Kanzler abgeben könnte, dies aber nicht werden wird, weil er Beinfreiheit gefordert hat und Leinenzwang bekam. In der SPD der Nachkriegsgeschichte konnte nur einer beides wirklich sein, Sozialdemokrat und Kanzler. Und zwar in dieser Reihenfolge. In Willy Brandt verdichtete sich auf einmalige Weise, was offensichtlich zu den Grundbedürfnissen einer Partei wie der SPD gehört. Regieren mit gutem Gewissen. Solchen Prüfungen waren CDU-Kanzler nie ausgesetzt. Vieles, was früher gut sozialdemokratisch war und die Partei für sich allein hatte, gehört seit Jahrzehnten schon zu den Allgemeinverbindlichkeiten der deutschen Gesellschaft. Die großen Fragen sind in Deutschland ja längst entschieden, und zwar in einem durchaus sozialdemokratischen Sinne. Dass dies mit Wahlergebnissen für die SPD fast nichts mehr zu tun hat, liegt auch daran, dass die SPD als Partei mit diesem Erfolg einfach nicht umgehen kann. Dazu kommt, dass neuerdings keine sozialdemokratische Idee so schlecht sein kann, als dass sich die Union ihrer nicht bemächtigen würde. Die Kanzlerin hat dieses Prinzip zwar nicht erfunden, es aber gewissermaßen zum Signum ihrer Politik gemacht. Zu den schönsten Pointen der SPD-Geschichte gehört jedoch, dass ihr Geburtstag auf den des Grundgesetzes fällt, der 23. Mai. Und das hat sich die SPD verdient.
Dietmar Riemer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ein brutaler Mord erschüttert London und schürt neue Ängste vor islamistischem Terror. Auf offener Straße wurde ein britischer Soldat mit einem Fleischerbeil und einem Messer getötet. Die beiden Täter sollen sich dabei auf Allah berufen haben. Der britische Premierminister Cameron wertet die Tat als Terrorakt. Aus London berichtet Thorsten Huhn.
Die beiden Männer, die gestern im Londoner Stadtteil Woolwich einen Soldaten getötet haben, waren den britischen Sicherheitsbehörden seit langem bekannt. Das teilte Premierminister Cameron heute nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates mit. The two suspects in this horrific attack were known to the security services. Aber, so sagte der Premier weiter, sie werden nicht erwarten, dass ich das kommentiere, solange die Ermittlungen andauern. Cameron gab also keine weiteren Informationen über den Fortgang der polizeilichen Ermittlungen. Er verurteilte den Mord an dem Soldaten in Woolwich noch einmal in großer Deutlichkeit. Das war nicht nur ein Angriff auf Großbritannien und auf die britische Lebensweise. Es war auch ein Betrug am Islam und an den islamischen Gemeinden, die so viel für unser Land tun. Es gibt nichts im Islam, das diese wirklich schreckliche Tat rechtfertigt. Die Polizei durchsuchte heute im Zusammenhang mit den Ermittlungen zwei Wohnungen, eine davon im Stadtteil Greenwich. Dort lebte einer der beiden Attentäter. Bei den beiden Männern, die den Soldaten mit Messerstichen umgebracht haben, handelt es sich um Briten nigerianischer Abstammung. Sie sind beide vom Christentum zum Islam konvertiert, sie sollen aber keine Kontakte zu extremistischen Gruppen in Afrika gehabt haben. Britische Terrorexperten gehen jedoch davon aus, dass sie nicht völlig allein gehandelt haben. So sagt Robert Fox vom Evening Standard, sehr selten sind das Einzelgänger. Es gibt immer jemanden oder etwas dahinter. Die Sprache, die sie auf dem Video verwenden, entsprechen bekannten Al-Qaida-Formulierungen. Vor allem in der muslimischen Gemeinde wird nun diskutiert, wie man junge Männer davon abbringen kann, extremistischen Parolen zu folgen. Majid Nawaz von der Kilium Foundation meint, es sei absurd, dass ein in London geborener und aufgewachsener Moslem sich nicht als Brite fühle. Wir haben es nicht geschafft, populäre Alternativen zu dieser Ideologie anzubieten, die jeden isoliert. Auch den, der einen ganz deutlichen Londoner Akzent spricht, der seine eigenen Landsleute umbringt. Wahrscheinlich für ein Land, das er nie besucht hat, egal ob es um Irak oder Afghanistan geht. Er fühlt sich mehr zu den Menschen in den fremden Ländern hingezogen, als zu seiner eigentlichen Heimat. Die beiden Täter wurden gestern von der Polizei niedergeschossen. Einer wurde dabei schwer verletzt. Beide liegen in Krankenhäusern und werden schwer bewacht. Ob sie schon vernommen wurden, ist nicht bekannt. Auch ist noch unklar, ob sie den getöteten Soldaten zuvor ausgewählt haben oder ihn mehr oder weniger zufällig ermordeten. Scotland Yard hat inzwischen angekündigt, man werde die Polizeipräsenz auf den Straßen Londons erhöhen. 1200 Beamte sollen in den nächsten Tagen zusätzlich patrouillieren, um den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Ob es zusätzliche Sicherheitskräfte beim Champions-League-Finale am Samstag geben wird, sagte die Polizei noch nicht. Sorgen müssen sich die Fans aber nicht machen. Die Terrorgefahr wird nicht als besonders groß angesehen.
Immer mehr Fracht gibt es für Europas Häfen. Doch nur wenige Standorte profitieren davon. Denn die großen Häfen wie Rotterdam, Hamburg und Antwerpen dominieren das Geschäft. Dieses Ungleichgewicht will die EU jetzt ändern. Die EU-Kommission hat heute einen Aktionsplan vorgelegt, mit dem Europas Häfen insgesamt gestärkt werden sollen. Der Schwerpunkt dabei, es soll mehr Wettbewerb geben. Aus Brüssel Sabine Henkel.
Siim Kallas stellte heute seine Qualifikation als Kommissar für Verkehr in der Europäischen Union sehr anschaulich unter Beweis.
18.000 Containers placed on trucks, they would stretch in a single line from Rotterdam to Paris.
18.000 Container auf Lastwagen verladen und aneinandergereiht ergeben eine Schlange von Rotterdam bis Paris. Das will kein Mensch, zumal ein einziges Frachtschiff diese Containermenge bald allein transportieren kann. Ein sehr modernes jedenfalls. Das Problem aber ist, nicht in jedem Hafen kann ein solches Schiff anlanden und schon gar nicht kann es in allen Häfen der EU entladen werden. Viele fallen raus, weil sie schlicht zu klein sind. Das ist nicht das Problem. Aber dass einige der 320 wichtigsten Häfen nicht dem modernen Standard genügen und deswegen regelrecht umschifft werden, darin sieht Kallas die Schwierigkeiten. Es geht um die Betankung der Schiffe, um Lotsen und Schleppdienste und um Bürokratieabbau.
We want to help our ports to move into the 21st century.
Kallas will die EU-Häfen auf den neuesten Stand bringen. Zumindest will er ihnen beistehen, denn außer Rat und Tat und Geld aus längst vorhandenen Töpfen der EU kann er nicht viel bieten. Dabei ist die Problematik nicht zu unterschätzen. Schließlich kommen 74% aller eingeführten Waren über den Seeweg nach Europa. Und es werden mehr werden. Viele Häfen aber sind dem nicht gewachsen. Schon heute werden Güter und Waren von den großen modernen Häfen wie Hamburg verschifft, obwohl ein anderer Hafen auf kürzerem Weg zu erreichen wäre.
A small number of our ports are very good. In fact, the top three of them, Rotterdam, Antwerp and Hamburg.
Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, das sind die drei größten Häfen in Europa. Mit ihnen ist Kallas zufrieden. Sie sind sehr gut, sagt er. Auch Bremerhaven ist von Bedeutung, auch wenn dort nur etwa halb so viele Güter umgeschlagen werden wie in Hamburg. Immer mehr Fracht- und Containerschiffe suchen die besten und modernsten Häfen auf, um ihre Ladungen abzuwickeln. Sie profitieren. Andere Häfen haben das Nachsehen. Das Ungleichgewicht will der EU-Kommissar nicht hinnehmen.
But doing nothing would put at risk these jobs.
Wird nichts getan, riskieren wir Jobs, sagt Kallas. Durch den Boom, der den Häfen prognostiziert wird, sieht Kallas auch Beschäftigungspotenziale. Bis zum Jahr 2030 könnten nach seinen Schätzungen bis zu 165.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den Häfen und der dazugehörigen Industrie entstehen.
Das kleine Städtchen Kleve am Niederrhein ist heute Schauplatz einer echten Premiere. Zum ersten Mal gibt es dort deutsch-niederländische Regierungskonsultationen. Unter Leitung von Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Rutte haben die Kabinette gemeinsam getagt. Die Themen unter anderem Wettbewerbsfähigkeit und Energiefragen. Aus Kleve, Ludger Kacmirczak.
Ein roter Teppich, Militärklänge und Politprominenz à la Schäuble, Westerwelle und Deißelblum. Für ein paar Stunden wehte ein Hauch staatstragender Berliner Luft durch das niederrheinische Kleve. Dabei waren diese ersten deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen vor allem eins, ein Fototermin. Denn inhaltlich gibt es bekanntlich wenig Streitpunkte zwischen den beiden Nachbarn, oder?
Bilateral haben wir im Grunde keine Probleme oder kaum Probleme. Also wenn ich sage kaum, hört sich das schon so geheimnisvoll an.
Es gab also doch etwas zu besprechen. Den Ausbau erneuerbarer Energien zum Beispiel und das Einspeisen von Energie aus niederländischen Nordsee-Windparks ins deutsche Stromnetz. Hier sind die Gesprächspartner laut Merkel auf einem guten Weg. Sorgen, dass der niederländische Premier ihr als verlässlicher Partner in Brüssel abhanden kommen könnte, hat die Kanzlerin indes nicht. Bislang hatte die niederländische Regierung die Berliner Spardoktrin stets mitgetragen. Doch in Zeiten der Rezession fordert Rutte nun immer häufiger Konjunktur. Pakete und Investitionen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Kanzlerin sieht darin keinen Widerspruch zur deutschen Haltung.
Wir setzen auf eine Kombination von soliden Finanzen und Wachstum, was natürlich zu Beschäftigung führen soll. Wir spüren gemeinsam, dass eine Lage in Europa, in der das Wirtschaftswachstum nicht so ist, wie wir uns das wünschen, die Folge hat, dass es auch unseren Ländern nicht so gut geht.
Die Botschaft, die von diesem Treffen ausgehe, sei das Treffen an sich, schrieb heute Morgen eine niederländische Tageszeitung. So war es denn auch. Wobei Ministerpräsident Rutte Wert darauf legte, dass in den bilateralen Arbeitsgruppen, die von den jeweiligen Ressortchefs geleitet wurden, auch ganz konkrete Absprachen getroffen wurden.
Wir haben hele konkrete Absprachen besprochen.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, administrative Hürden für deutsche Betriebe in den Niederlanden und für niederländische Betriebe in Deutschland abzubauen. Wir wollen, dass Berufsabschlüsse beiderseits anerkannt werden. Überhaupt müssen wir Barrieren hier und da abbauen. Darüber haben wir geredet. Die Niederlande sind nach Frankreich der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Und für die Niederlande ist Deutschland gar der wichtigste. 25% des Exports nehmen die Osterbüren ab, die Nachbarn im Osten. Diese enge Partnerschaft zu bekräftigen, darum ging es bei diesem kleinen Eurogipfel in der niederrheinischen Provinz. Um nicht mehr, aber auch um nicht weniger.
Die deutschen Sicherheitsdienste haben sich im Fall der NSU-Terrorzelle nicht gerade mit Ruhm bekleckert, im Gegenteil. Ein Totalversagen diagnostizierte letzte Woche der Untersuchungsausschuss des Bundestages. Welche Konsequenzen müssen aus diesem Debakel gezogen werden? Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz verbessert werden? Was wird aus den V-Leuten? Über all diese Fragen hat eine Bund-Länder-Kommission beraten. Die Ergebnisse wurden heute bei der Innenministerkonferenz vorgestellt. Aus Hannover berichtet Matthias Eichler.
Die Analyse der NSU-Morde durch eine unabhängige Bund-Länder-Kommission ist für die Innenminister und Senatoren der Länder keine große Überraschung. Der Abschlussbericht bestätige den Reformbedarf, den seine Amtskollegen und er bereits ausgemacht hätten, sagte der IMK-Vorsitzende und niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. Die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschützern und Polizei müsse verbessert werden. Das geltende Trennungsgebot zwischen beiden Sicherheitsbehörden dürfe keine Kopfsperre mehr sein.
Ich traue mich nicht wegen des Trennungsgebotes weiterzugeben und dem anderen Pol, ich traue den anderen nicht, denen ich die Informationen weitergeben sollte.
Grundsätzlich habe die Sicherheitsstruktur in Deutschland nicht versagt, sagte Kommissionsmitglied Eckhard Müller. Polizei und Verfassungsschutz pauschal Unfähigkeit vorzuwerfen sei falsch. Erst recht habe es keine Blindheit auf dem rechten Auge oder gar eine Kumpanei zwischen den Sicherheitsbehörden und der rechten Szene gegeben, so Müller wörtlich. Trotzdem brauche es für die künftige Zusammenarbeit klare, einheitliche und verpflichtende Regeln.
Es darf nicht sein, dass Polizei und Verfassungsschutz parallel gefährliche Personen beobachten, ohne voneinander zu wissen oder die erlangten Erkenntnisse zu teilen.
Mehr als 60 Schnittstellen habe die Expertenkommission nach eigenen Angaben ausgemacht, die versagt hätten. Ein Grund dafür, warum die NSU-Terrorzelle 10 Morde begehen, 2 Sprengstoffanschläge und 15 Banken überfallen konnte, ohne dass die Sicherheitsbehörden den Rechtsterroristen auf die Schliche gekommen sind. Künftig müssten die zuständigen Behörden möglichst im ständigen Dialog stehen, Informationen bündeln und Maßnahmen abstimmen. Eine Forderung der Experten, die Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger als Sprecher der SPD-regierten Länder so unterschreibt.
Es muss eine Verpflichtung geben der Behörden, auch in den Ländern relevante Informationen an alle anderen, insbesondere auch an den Bund, weiterzuleiten. Und Aufgabe des Bundes muss sein, diese zu bewerten, zu analysieren und als Lagebilder zurückzuspielen.
Dabei könnten die Verfassungsschützer auf die umstrittenen V-Leute als Quellen aber nicht verzichten, meint die Expertenkommission. Das sieht der Sprecher der CDU-geführten Länder und Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, genauso.
Verdeckte Ermittler können auch in Zukunft V-Leute nicht ersetzen. Also auch insofern eine Diskussion, die es ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gegeben hat, die durch eine unabhängige Kommission nochmal klar definiert worden ist. Das begrüßen wir, ich auch außerordentlich.
Über allem müsse mehr Kontrolle stehen, fordert die Expertenkommission und schlägt einen Regierungsbeauftragten vor, etwa nach dem Vorbild des Bundesdatenschutzbeauftragten. Wir werden unsere Hausaufgaben machen, versprach Bundesinnenminister Friedrich.
Wir haben als Politiker die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Strukturen so korrigiert werden, dass einzelne Fehler, die immer passieren können, nicht zu solchen verheerenden Auswirkungen führen, wie wir sie erlebt haben. Und das ist unsere Aufgabe jetzt.
Aus Hannover berichtete Matthias Eichler. Einen Kulturwandel sollte es geben bei der Deutschen Bank. Schluss mit windigen Geschäften, Schluss mit millionenschweren Bonuszahlungen als Anreiz für Zocker. Das hatten Anshu Jain und Jürgen Fitschen versprochen, als sie im Konzern das Ruder übernahmen, vor gut einem Jahr. Doch dieses erste Jahr unter Führung der Doppelspitze brachte die Deutsche Bank nicht aus den Negativschlagzeilen. Konzernmitarbeiter waren in Zinsmanipulationen und mutmaßliche Steuerhinterziehung verwickelt. Auch deswegen hatten Jain und Fitschen keinen leichten Stand, als sie heute bei der Hauptversammlung den Aktionären Rechenschaft ablegten. Jain versuchte es, wie Judith Kösters berichtet, mit einer Schamoffensive.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre, herzlich willkommen zur Hauptversammlung der Deutschen Bank.
Deutsche Bank Co-Chef Anshu Jain, der Brite und gebürtige Inder, spricht Deutsch und hält das auch die ganze Rede durch. Das ist neu auf dieser Hauptversammlung und ist wohl als Teil einer Charmoffensive von Jain und seinem Co-Vorstandschef Jürgen Fitschen zu sehen. Die hat die Bank bitter nötig. Ein Skandal reiht sich an den nächsten, von der Manipulation des Leitzinses LIBOR über den Steuerbetrug beim Emissionshandel bis hin zu Hypothekenkreditklagen in den USA. Umso froher ist Jain, wenigstens eine Erfolgsmeldung präsentieren zu können. Die Kapitalerhöhung, die die Deutsche Bank im April in einer Blitzaktion durchgezogen hat, war ein voller Erfolg. Die Deutsche Bank ist dadurch jetzt im internationalen Vergleich sehr gut mit Eigenkapital ausgestattet. Jain ist zufrieden.
Hierauf sind Jürgen und ich besonders stolz.
Insgesamt kann Jain mit seiner auf Deutsch gehaltenen Rede bei den Aktionären zumindest einige Sympathiepunkte einheimsen, wenn er auch nicht alle überzeugt hat.
Inhaltlich ist es dasselbe, was wir Jahr ein Jahr aushören. Aber er hat sich bemüht, Deutsch zu sprechen und das war sympathisch.
Er kam sehr sympathisch rüber. Der hat das auch sehr gut gemacht, fand ich.
Viele Redner auf der Hauptversammlung gingen mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat hart ins Gericht. Und besonders mit Anshu Jain. Schließlich stammten viele der Geschäfte, die die Bank nun vor Gericht bringen, aus der Zeit, als Anshu Jain Chef des Investmentbankings war. Beispiel LIBOR-Manipulation. Da könne man die Schuld kaum nur einem einzelnen Händler in die Schuhe schieben, sagt Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
Es kann doch nicht sein, dass offenbar eine einzelne Person da wie ein Geisterfahrer nach den jetzigen Erkenntnissen LIBOR-Manipulationen vornimmt oder daran beteiligt ist in einem Umfang, wo die anderen sagen, den habe ich gar nicht eingestellt, tut mir leid, entschuldigen Sie bitte, das war 7 Hierarchieebenen unter mir.
Das Wort Kulturwandel war auf der Hauptversammlung wieder einmal in aller Munde. Mit dem Versprechen, die Kultur der Bank neu auszurichten, haben Fitschen und Jain ihr Amt nämlich vor einem Jahr angetreten. Fitschen gab sich demütig. Es seien Fehler gemacht worden. Nun müsse man das Vertrauen der Kunden und der Gesellschaft insgesamt neu verdienen. Doch nicht alle Aktionäre sind überzeugt, dass die Vorstandschefs wirklich zu Veränderungen bereit sind.
Den beiden Herren kann man den Kulturwandel nicht ernsthaft abnehmen. Der eine ist 40 Jahre bei der Bank, der andere 20.
Wenn man jahrelang unterwegs ist in eine Richtung, kann man nicht erwarten, dass man auf Knopfdruck in die andere Richtung läuft.
Demut und Charmoffensive hin oder her. Die Aktionäre der Deutschen Bank bleiben skeptisch.
Aus Frankfurt war das Judith Kösters im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Lieder wie Milord, nein, ein anderes Thema. Der Streit über ein Kinderbett hat das Bundessozialgericht in Kassel beschäftigt. Es ging um die Frage, ob Kindern aus Hartz-IV-Familien ein neues, ein größeres Bett zusteht, wenn das Gitterbett zu klein geworden ist. Geklagt hatte eine alleinerziehende Mutter, die ein Jugendbett angeschafft hatte, worauf sich das Amt weigerte, die Kosten zu übernehmen. Das Gericht entschied heute gegen das Amt. Aus Kassel, Michael Pschibilla.
Heranwachsende Kinder aus Hartz-IV-Familien haben Anspruch auf die Finanzierung eines neuen Bettes, wenn das alte zu klein geworden ist. Dies hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden und damit einer Mutter aus Freiburg im Breisgau Recht gegeben. Die Mutter hatte für ihren 4 Jahre alten Sohn ein Jugendbett angeschafft, weil dessen bisheriges Gitterbettchen zu klein geworden war. Das zuständige Amt wollte die Kosten dafür aber nicht übernehmen. Die Mutter wurde stattdessen aufgefordert, das Bett aus dem monatlichen Regelsatz zu finanzieren, aus dem Hartz-IV-Empfänger ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Zu Unrecht, wie jetzt das Bundessozialgericht entschieden hat. In der Urteilsbegründung heißt es, bei einem solchen Jugendbett handele es sich um eine Erstanschaffung, für die zusätzliche Sozialleistungen erbracht werden müssen. Keine Angaben machten die Richter darüber, wie viel ein solches Bett kosten darf. Zur Klärung dieser Frage wurde der Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Die Mutter hatte für das Bett ihres Kindes etwa 270 Euro ausgegeben.
Lieder wie Milord und Le Métèque machten ihn berühmt, Georges Moustaki. Zunächst komponierte er nur für andere, später sang er dann selbst. Über Jahrzehnte gehörte Moustaki zu den bekanntesten Liedermachern in Frankreich. Heute ist Georges Moustaki in Nizza gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. Anne-Christine Heckmann mit einem Nachruf.
Georges Moustaki hat für die größten Chanson-Interpreten Frankreichs geschrieben. Edith Piaf, Yves Montand, Henri Salvador oder Juliette Gréco. Insgesamt rund 300 Lieder. Zu seinen bekanntesten gehört Milord, das Moustaki 1958 für Edith Piaf schreibt, die er sehr bewundert.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma
table. J'ai commencé à lui écrire des chansons.
Ich hatte angefangen, für Piaf zu schreiben. Und dann ist mir Milord gelungen, ein Lied, das zu ihr passte. Wie wenn ein Designer einer Frau ein Kleid auf den Leib schneidert, weil er sie liebt und bewundert. So war Milord. Es war meine Art zu sagen, das ist Piaf. Milord wird zu einem Welthit. Seine eigene Gesangskarriere beginnt Moustaki erst spät. Mit 34 Jahren gibt er sein erstes Solokonzert, weil die Sängerin Barbara, mit der er auf Tour ist, krank wird. Ab diesem Zeitpunkt singt der Mann mit Vollbart und dunklen, aufgeweckten Augen seine Lieder auch selbst. Ma Liberté, Ma Solitude gehören mit Le Métèque zu seinen berühmtesten Chansons.
Avec ma gueule de Métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Le Métèque beschreibt das Leben von Moustaki, dem Vagabunden, der sich als Fremder in seiner Heimat fühlt. Er wird 1934 als Giuseppe Moustaki im ägyptischen Alexandria, als Sohn eines jüdisch-griechischen Buchhändlers geboren. Er lernt neben seiner Muttersprache Griechisch auch Italienisch, Arabisch und Französisch. Er besucht eine französische Schule. Dort kommt er zum ersten Mal mit Chansons in Kontakt. Mit 17 geht Moustaki dann nach Paris. Ich bin nach Paris gekommen, um ein anderes Leben, ein anderes Land und andere Menschen kennenzulernen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte Lust, nachts zu leben und neue Leute zu treffen. Ich hätte Künstler, Philosoph werden können. Und dann dachte ich mir, ich könnte Musik machen. Denn Menschen, die aus dem Mittelmeerraum kommen und keine Lust haben, irgendwann mal zu singen, das gibt es nicht. In Paris lernt Moustaki den berühmten Georges Brassens kennen, zugleich sein Vorbild. Chansonstar Brassens führt ihn in die Musikszene ein. Als Hommage wählt Moustaki später den Namen Georges als Pseudonym. Moustaki bleibt der Musik und Paris ein Leben lang treu. Er unterstützt junge Talente und gehört zu den beliebtesten Künstlern Frankreichs. Wenn meine Lieder gesungen oder gecovert werden, wenn meine Lieder den Franzosen im Gedächtnis bleiben, dann freut und überrascht mich das zugleich. Es ist ein schönes Geschenk.
Georges Moustaki ist tot. Ein Nachruf war das von Anne-Christine Heckmann. Und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.